Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo, hallo. Warum ist Techno in Berlin eigentlich so groß geworden? Dimitri Hegemann, Gründer vom Tresor, einer der berühmtesten Techno-Clubs in Berlin, sagt:
In Berlin gab es vier Faktoren, die dazu führten, dass diese ganze Techno-Bewegung so erfolgreich wurde. Erstens war es der Mauerfall und dann die daraus resultierende Euphorie, die einzigartig war. Dann war es so, dass die Polizei und die Ordnungskräfte andere Aufgaben hatten. Also, die war nicht sichtbar, die Polizei. Dann der dritte Punkt, wesentlich, seit 1949 haben wir keine Sperrstunde mehr hier und konnten somit eine Nachtkultur aufbauen. Und der vierte Punkt war das Auftreten dieser Musik.
So hört sich das an. Berliner Techno ist jetzt Hochkultur. Zumindest hat die Kultusministerkonferenz beschlossen, dass Techno mit auf die Liste des immateriellen Kulturerbes kommt. Sprechen wir drüber gleich hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie dabei sind. Wer am Wochenende oder ja gerne schon ab Donnerstag, also heute im Berliner Nachtleben unterwegs ist und Techno hört, der darf sich ab sofort seriös fühlen, denn die Berliner Technokultur gilt jetzt als immaterielles UNESCO-Kulturerbe. Damit reiht sich der Berliner Techno ein in die bundesweite Liste, unter anderem auch mit dabei die Schwelmer Weißstickerei, ein Obstwein namens Fietz und die Finsterwalder Sangestradition. Ja, dass Techno nun zu dieser ja etwas merkwürdigen Liste dazugehört, dafür hat sich vor allem die gemeingenützige GmbH Rave the Planet eingesetzt. Dr. Motte ist da quasi federführend, kennt man als Love Parade Mitinitiator. Hier nochmal der Sound der 90er. Ja, und was das jetzt für die Berliner Szene bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Laura Aha. Wir hören hier gerade Westbam und Dr. Motte mit Sunshine von dem Jahr 1997. Und jetzt also UNESCO-Kulturerbe. Was genau macht denn den Berliner Techno-Sound so besonders?
Ja, Berlin gilt ja heute sozusagen als Hauptstadt der Techno-Kultur. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass Techno als Musikgenre gar nicht in Deutschland erfunden wurde, sondern in der afroamerikanischen Community in Detroit. Als der Sound dann Ende der 80er auch nach Europa kam, dann entstand dort das, wofür Techno heute eigentlich weltweit so bekannt ist, eben diese Rave-Kultur und diese ganz besondere Art des Feierns, vor allem in Berlin, aber auch in Frankfurt oder auch im Vereinigten Königreich. Und deshalb bezieht sich diese Würdigung der UNESCO jetzt auch nicht alleine auf den Sound, diesen repetitiven elektronischen Sound von Techno, sondern auf die ganze Kultur dahinter. Also es geht zum Beispiel auch um die Praxis des Mixing durch DJs, es geht um Mode, es geht um eine neue Art des Musikhörens im Clubs und eben auch die Clubkultur, die es ja in dieser Art eben nur in Berlin so gibt.
Also Techno wurde schon immer irgendwie überall an verschiedenen Orten gehört. Berlin gilt allerdings als einer der wichtigsten Orte. Wie kam es dazu?
Ja, wir haben das ja gerade von Dimitri Hegemann schon so ein bisschen gehört. In Berlin, da gab es halt einige glückliche Zufälle, die zusammenkamen. Also einerseits gibt es in der Stadt eben seit dem Kalten Krieg keine Sperrstunde, was sehr besonders ist. Nach dem Mauerfall gab es einfach super viel Leerstand, gerade im Osten, wo dann auch eben die Eigentumsrechte nicht geklärt waren. Ja, und die Polizei, die hatte in der Zeit einfach andere Dinge zu tun, als illegale Partys aufzulösen. Berlin in den 90ern wird deswegen ja jetzt auch nicht umsonst oft als temporäre autonome Zone bezeichnet. Also billige Mieten, viel Platz, wenig politische Restriktionen. Das ist einfach der perfekte Nährboden für Subkultur.
Apropos Subkultur. Techno war ja lange eher so ein gegenkulturelles Phänomen, also Underground. Jetzt also immaterielles Kulturerbe. Mehr Institut bzw. Institutionalisierung geht ja eigentlich nicht. Wie geht das alles zusammen? Wie kann man sich das erklären?
Ja, das klingt erstmal total widersprüchlich, wenn man das so hört. Aber wenn man drüber nachdenkt, muss man eigentlich auch sagen, dass Techno eigentlich auch schon Mitte der 90er kein reines Underground-Phänomen mehr war. Also denken wir an die Love Parade. Es wurde einfach super schnell kommerziell. Dann wurde die Love Parade auf MTV übertragen. So, es war dann einfach sehr schnell sehr groß. Und dass sich jetzt genau eben Rave the Planet, also die Nachfolgeorganisation der Love Parade, für die diese Anerkennung als Kulturerbe eingesetzt hat, das hat schon durchaus so eine gewisse Ironie. Also man kann sich schon auch kritisch fragen, ob Dr. Motte damit vor allem auch seinen eigenen Verdienst um die Love Parade aufwerten und institutionell so ein bisschen zementieren möchte. Andererseits muss man aber auch sagen, ist die Technokultur wirklich ein immaterielles Kulturgut? Es ist eine gelebte Tradition, die über verschiedene Generationen mündlich weitergetragen wird. Außerdem steht die Berliner Technokultur für Werte wie Vielfalt, Respekt, Weltoffenheit. Das hat auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth als Argument für diese Auszeichnung nochmal extra betont. Technopartys können safer spaces für queere und anderweitig marginalisierte Menschen sein. Und ich finde, wenn wir diese institutionell würdigen und schützen, dann kann man das ja eigentlich nur begrüßen.
Was ich auch interessant finde, in der Liste sind ja auch zum Beispiel die Gay Pride Parade in Amsterdam, Reggae aus Jamaika oder auch Hip-Hop-Kultur in Heidelberg. Was bringt so ein Label eigentlich, UNESCO-Kulturerbe, abgesehen davon, dass es natürlich auch symbolisch eine gewisse Schlagkraft hat?
Ja, ich würde diese Symbolwirkung gar nicht so unterschätzen, ehrlich gesagt, weil es dabei eben auch um Wertschätzung und Anerkennung alternativer Kulturformen geht. Also ich meine, gerade in Deutschland haben wir ja immer noch diese ganz strenge Trennung oft zwischen E- und U-Kultur. Und da ist es natürlich schon ein schönes Signal, wenn jetzt sowas wie Technokultur da eben auch als Kulturform anerkannt wird. Dieser Status des immateriellen Kulturerbes hat aber tatsächlich auch ganz konkrete rechtliche Vorteile. Also zum Beispiel gibt es dann weniger Hürden und Auflagen bei der Neueröffnung von Clubs und Spielorten. Es gibt eigentlich einen besseren Schutz vor Verdrängung und auch einen vereinfachten Zugang zu staatlichen Fördertöpfen, weil man hat es ja gesehen, die Freiräume sind auch in Berlin hart umkämpft. Ohne staatliche Unterstützung gäbe es einfach viele dieser Orte nicht mehr, gerade jetzt auch seit der Pandemie. Und ja, auch wenn sich natürlich viele in der Szene da jetzt vielleicht ein bisschen die Nase rümpfen oder sich vielleicht irgendwie auch mehr Autonomie von solchen staatlichen Einrichtungen wünschen würden, ist es einfach in der aktuellen wirtschaftlichen und politischen Lage unrealistisch. Ob diese Anerkennung durch die UNESCO jetzt wirklich dabei helfen wird, dass Clubs aktiv vor der Verdrängung geschützt werden und zum Beispiel eben hier in Berlin dieses Ausbauprojekt der Autobahn A100 deswegen gestoppt wird, das bleibt natürlich abzuwarten. Aber ich denke, Nachteile entstehen dafür für die Szene jetzt auf jeden Fall keine.
Sagt Laura Aha über die Anerkennung der Berliner Technokultur als immaterielles Kulturerbe. Ich danke dir.
Dankeschön.
Eine Reise zu sich selbst, die Frage nach Identität, Freiheit und Unabhängigkeit. Diese Themen verhandelt der Dokumentarfilm Independence. Im Zentrum des Films steht die Geschichte der afrodeutschen Schauspielerin Helen Wendt, die ihren Vater zum ersten Mal in Mosambik kennenlernt. Ein Land in Südostafrika, das erst 1975 seine politische Unabhängigkeit von Portugal erlangt hat. Verwoben ist Helens Geschichte mit anderen Ländern und Gegenden, in denen Menschen für ihre Unabhängigkeit kämpfen. Independence ist ab heute im Kino und ich spreche mit dem Regisseur des Films, Felix Meyer-Christian. Herzlich willkommen bei uns im Kompressor.
Hallo.
Es ist Ihr Dokumentarfilmdebüt, ausgezeichnet beim Filmfestival Max Ophüls im vergangenen Jahr als bester Film, beste Musik. Da würde ich kurz gerne anknüpfen, denn der Film beginnt mit Gesang. Importante. Warum waren Ihnen diese künstlerischen Elemente so wichtig?
Ja, also das Projekt wurde ursprünglich geplant als ein spartenübergreifendes Projekt im Theater und wurde auch im Theaterbereich gefördert. Und so hatten wir auch 2019 schon begonnen, sozusagen Theaterinszenierungen und eine choreografische Installation im Jahr 2020 und Virtual Reality aufzuführen. Und dann kam eben die Pandemie dazwischen, sodass der letzte Teil, die letzte Inszenierung nicht aufgeführt werden konnte. Und wir hatten aber natürlich in all diesen Ländern schon gedreht und hatten aber auch Teile der Inszenierung und der choreografischen Installation auch schon gedreht. Und so kam es dazu, dass wir dann in diesem Film auch diese unterschiedlichen Elemente verwenden wollten.
Und wie haben Sie dann Helen Wendt kennengelernt? Wie entstand die Zusammenarbeit? Es ist ja das greife ich jetzt schon mal vorweg, ein sehr persönliches Porträt, zumindest war das meine Lesart. Sie ist das Kind eines Mosambikaners, der in der DDR studierte und dort ihre Mutter kennengelernt hat. Es geht also auch um Liebe, um Verlust und dann ihre ganz persönliche Frage, ja, wer bin ich eigentlich?
Ja, also wir hatten das Projekt geplant eben mit den Staatstheatern in Nürnberg und in Oldenburg und die SchauspielerInnen dieser beiden Theater hatten nun die Möglichkeit, sich auszusuchen, ob sie bei unserem Projekt dabei sein wollen oder nicht. Wir hatten das Projekt an beiden Häusern vorgestellt. Und Helen Wendt entschied sich also dazu, als Mitglied des Ensembles am Oldenburgischen Staatstheaters an diesem Projekt teilzunehmen. Und die Schauspielerinnen bei diesen Projekten sind auch mit uns auf die Recherchen gereist, sozusagen, um dort mitzuwirken. Und bei Helen Wendt war eben die Besonderheit aufgrund dieser Familienbiografie, dass sie anders als die anderen beteiligten SchauspielerInnen bei den Dreharbeiten vor Ort auch vor der Kamera sein würde, eben weil ihre Familienbiografie eine unmittelbare Konsequenz der mosambikanischen Unabhängigkeit ist. Und so kam es dann, dass wir auf der letzten Recherchestation eben in Mosambik gemeinsam mit Helen Wendt gedreht haben.
Identität, sagt sie an einer Stelle, setzt voraus, dass man weiß, wer man ist und wer man sein will. Sie trifft auf ihrer Reise auch ihre Halbschwester, was eine sehr liebevolle Begegnung ist. Gleichzeitig beschäftigt sie sich dann auch zurück in Deutschland immer wieder mit der Frage, wer bin ich? Und was mich sehr berührt hat, ist, dass sie auch von sich selbst sagt, dass sie sich eigentlich als weiß wahrgenommen hat und erst im Laufe sozusagen auch ihrer Dokumentation eine ja für sich generische Identität findet.
Ich habe nie wahrgenommen, dass meine Mama anders aussieht als mein Papa. Ich habe auch nie wahrgenommen, dass meine Schwester anders aussieht als die anderen Kinder oder so. Ich habe einfach gedacht, der Mensch sieht so aus und der Mensch sieht so aus wahrscheinlich. Ich nehme mich, auch wenn andere das vielleicht nicht tun, ich nehme mich als weiß wahr. Und das hat mein Papa auch ganz klar gesagt. Und ich glaube, meine Mutter wäre da nicht so klar. Ich bin weiß, was ich fühle. Ich bin eine deutsche, in einer weißen Gesellschaft aufgewachsene Person.
Ist das etwas gewesen, was zufällig entstanden ist durch ihre Dokumentation?
Also es war, wie gesagt, geplant, dass sie mit auf diese Recherche geht und dann auch vor Ort Interviews führt. Auf der einen Seite eben mit Zeitzeuginnen des Unabhängigkeitskampfes, also auch Veteranen des Kampfes und gleichzeitig auch mit eben Familienmitgliedern der Familie ihres Vaters, wie sie vielleicht Erinnerungen an diese Unabhängigkeit haben. Ihr Vater war noch Jugendlicher. Aber dort wurden natürlich auch viele biografische Sachen geklärt innerhalb ihrer eigenen Biografie und der Familienbiografie. Und so kam es dann, dass sie halt mit dieser intensiven Auseinandersetzung mit den Themen auch Rassismus und Kolonialismus, Unabhängigkeit, dann für sich selbst sozusagen auch ihr eigenes Selbstbild in Frage gestellt hat, während wir auch da mit ihr vor Ort Interviews führten, zu ihrer Wahrnehmung, ihrer Perspektive vor Ort und sich dann eben diese, für sie dann auch neue Herausforderungen ergab, ein neues Selbstbild für sich finden zu müssen, aufgrund eben auch dieser äußeren Faktoren. Und dann war es sozusagen ein gemeinschaftlicher Prozess, wie dann mit dieser Situation umgegangen werden kann. Für mich war es klar, jetzt als künstlerischer Leiter dieses Projekts nicht zu sagen, es tut mir leid für dich, aber wir machen jetzt hier im Drehplan so weiter und wir bleiben bei diesen politischen Bewegungen, sondern zu sagen, okay, hier gibt es jetzt diese unmittelbare Verknüpfung und wie kann ich jetzt Raum geben und Sensibilität irgendwie geben, dass halt damit irgendwie offen umgegangen wird und sie auch die Gelegenheit hat, eigene Entscheidungen zu treffen, wie jetzt künstlerisch mit dem Prozess weiter vorgegangen wird. Und so kam es dann dazu, dass wir diesen Prozess eben geöffnet haben und dieses doppelte Narrativ für den Film entwickelt haben. Eben auf der einen Seite die politischen Bewegungen, die politischen Unabhängigkeitsbewegungen in den Ländern und gleichzeitig eben Helens persönliche biografische Reise in Auseinandersetzung mit sich, mit ihrer Mutter, mit ihrem Vater. Und dort gibt es dann zum Teil Verbindungen eben zu den Ländern, zu den historischen Kontinuitäten und andererorts dann auch wieder nicht.
Lassen Sie uns gerne über die anderen Länder sprechen. Auch da verknüpfen Sie ja immer das Private mit dem Politischen. Wie lange haben Sie dort in den verschiedenen Regionen, Ländern gearbeitet? Es geht um den Südsudan, Katalonien, Bayern und Großbritannien. Das ist ja ein großes Spektrum, eine riesen Bandbreite auch in Bezug auf das Verständnis eines Befreiungsschlags.
Also im Südsudan waren wir mehrere Wochen, in Großbritannien und in Katalonien waren wir jeweils nur eine gute Woche und in Bayern waren wir ja ohnehin vor Ort, als wir am Staatstheater Nürnberg gearbeitet haben. Und wenn sich Menschen zum Beispiel jetzt im Südsudan entschlossen haben, Teil des Unabhängigkeitskampfes zu sein, war das Politische vom Privaten natürlich nie zu trennen, da dort auch mit dem Leben sozusagen gekämpft wurde gegen eine militärische, staatliche Unterdrückung, die dort über Jahrzehnte durchgeführt wurde. In Großbritannien und in Spanien bzw. Katalonien ist das natürlich etwas anderes. Dort geht es eher um, ja, wir sprechen mit UKIP-VertreterInnen, die auf der einen Seite eben ihre politische Repräsentanz dort ausüben. Andere schließen sich dem eher aus privatpolitischer Gesinnung an und mal dabei, mal weniger. In Katalonien sprechen wir mit Menschen, die auf die Demonstration gegangen sind, aber sonst eigentlich mit der Unabhängigkeitsbewegung selbst eigentlich gar nichts zu tun haben, aber eben dann durch die Demonstration anfangen, sich aktivistisch zu betätigen. Andere wiederum treten ein als BeobachterInnen oder als WissenschaftlerInnen, die diese Prozesse eben eher aus einer, ja, wissenschaftlichen, distanzierteren Perspektive betrachten. Und dann gibt es wiederum Menschen wie in Großbritannien, die dann sagen, ja, wir haben jetzt hier diesen Prozess, der hier abläuft mit dem Brexit. Wir haben Menschen, die für diese neue Unabhängigkeit von der Europäischen Union einstehen. Aber gleichzeitig, was wir beobachten, ist, dass wir als People of Color nun mehr und mehr diskriminiert werden, ohnehin mehr, als wir es ohnehin schon wurden, und unter diesen neuen Dynamiken sozusagen immer stärker betroffen sind von rassistischer Diskriminierung.
Und ich habe mich auch gefragt, auch wenn wir gerade darüber sprachen, dass Ihr Film diese zwei Narrative impliziert, also Identität und Unabhängigkeit, inwiefern Sie während der Entstehung, auch während der Dreharbeiten, Ihre Rolle als weißer Mann immer wieder hinterfragt und auch reflektiert haben.
Ja, das war natürlich ein wichtiger Prozess, dies beständig zu tun, ohnehin bei der Themenwahl, aber dann auch bei der Durchführung und letztlich natürlich auch bei dieser für uns ja auch überraschenden Entwicklung, wie sie dann stattgefunden hat, eben mit Helen Wendt. Ich habe mich an der Stelle, da Mosambik auch das letzte Land war, in dem wir gedreht haben, natürlich gefragt, wie kann ich jetzt damit umgehen, als Nicht-Betroffener von all diesen Aspekten des Rassismus und der Kolonialisierung, darüber zu sprechen oder darüber auch künstlerische Entscheidungen zu fällen und gleichzeitig aber das Projekt nur nicht aufzugeben, sondern zu versuchen, wirklich große Offenheit zu geben, um ja eben die künstlerischen Entscheidungen gemeinsam zu fällen oder sie halt eben auch Helen zu überlassen. Und so kam es auch dazu, dass sie natürlich dann die Drehbuchautorin des Voice-Overs ist und ihre eigenen Texte, dass auch im Schnitt gesagt wurde, okay, hier entscheidet Helen am Schnitt mit, wie ihre Story erzählt wird, welche Aspekte hier auftauchen, wie sie dargestellt werden. Und so war es mein Versuch, neben der Tatsache, dass ich versucht habe, mich so gut wie möglich zu bilden, den möglichst großen Raum zu geben, den ich geben konnte, um hier einen gemeinschaftlichen Prozess sozusagen draus werden zu lassen und gleichzeitig natürlich auch Meinungen von außen reinzuholen, von Expertinnen, die sich dem auch aktivistisch oder wissenschaftlich widmen und zu sagen, okay, was seht ihr? Wie hättet ihr es gemacht? Wo gibt es Kritikpunkte? Wo kann ich lernen? Und ich denke, das ist auch das Ziel, was wir mit diesem Film verfolgen. Wie können auch weiße Menschen hier zuhören und lernen? Und wie können wir unsere Perspektive verändern und eine möglichst größere Offenheit zutage legen, indem wir halt auch versuchen, Gesellschaft zu verändern?
Ein essayistischer Dokumentarfilm, der, wie ich finde, zum Weiterdenken anregt. Independence ab heute im Kino. Ich sprach mit Regisseur Felix Meyer-Christian. Vielen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Komponist Aribert Reimann ist tot. Reimann starb gestern im Alter von 88 Jahren in Berlin. Wie sein Musikverlag Shot Music aus Mainz heute unter Berufung auf die Familie mitteilte. Mit seinen mehr als 70 Werken galt er als einer der wichtigsten und meistgespielten Schöpfer zeitgenössischer Musik. Die 1978 uraufgeführte Oper Lear machte ihn weltberühmt. Hier zeigten sich die musikalischen Mittel des Komponisten. Von gewaltigen Klangballungen bis zu filigranen Ruhemomenten reichte seine Palette. Mit dem Sänger der Titelrolle Dietrich Fischer-Dieskau arbeitete Reimann noch oft zusammen.
Als mich Fischer-Dieskau fragte 1968, ob ich das nicht mal als Oper komponieren wollte, weil er sich ja auch gerne mal als Lear auf der Bühne sehen wollte, habe ich ihm gesagt, das kann ich nicht. Vor diesem gigantischen Stoff hatte ich einfach so viel Respekt, dass ich dachte, das werde ich nie bewältigen. Und dann hat er aber immer wieder gefragt und 3 Jahre später habe ich mich dann doch entschieden dazu, weil in meinem Unterbewusstsein hat auch schon vieles gearbeitet.
Der Komponist Aribert Reimann. Noch im Februar 2024 wurde Aribert Reimann von der GEMA für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Die Grimme-Preise gehen in diesem Jahr fast ausschließlich an die öffentlich-rechtlichen Sender. Wie das Grimme-Institut in Mahl mitteilte, erhalten 12 von 14 Auszeichnungen und alle 3 Sonderpreise ARD, ZDF und das gemeinsame junge Angebot Funk. Der Streamingdienst Disney Plus ist mit 2 Auszeichnungen dabei. Die Ehrung für die besondere journalistische Leistung geht an die ARD-Korrespondentin Katharina Willinger für ihre Auslandsberichterstattung aus der Türkei und dem Iran. Im Bereich Kinder und Jugend wird die Sendung mit der Maus, Spezial Marokko Maus, vom WDR geehrt. Moderatorin Sihem El Mamouni besucht darin das Heimatland ihrer Eltern und bereitet Themen wie Bildung, Technologie und Geschichte des Landes kindgerecht auf, lobte die Jury. Im selben Bereich geht ein Grimme-Preis-Spezial an die 3 Hauptdarstellerinnen der Detektivserie Die 3 Ausrufezeichen von Disney+. Von diesem Sender wird auch die Serie Sam, ein Sachse ausgezeichnet. Sie handelt von einem afrodeutschen Polizisten im Dresden der Wendezeit. Nach knapp 4 Jahrzehnten im Modegeschäft bekommt Supermodel Naomi Campbell in London eine eigene Ausstellung. Das Victoria and Albert Museum zeigt ab dem 22. Juni etwa 100 Designerstücke, die Campbell auf dem Laufsteg präsentiert hat. Auch Campbells Einsatz für Gleichberechtigung in der Modeindustrie und ihre Unterstützung aufstrebender kreativer Talente wird gewürdigt. Unter dem Titel Naomi in Fashion präsentiert die Schau unter anderem Thierry Muglers von der Autobranche inspiriertes Korsett aus Plastik und Metall von 1989, das rosafarbene Valentino-Kleid mit Federumhang, das Campbell bei der Met Gala 2019 trug, und Vivienne Westwoods schwindelerregend hohe Plateauschuhe, in denen das Model 1993 auf dem Catwalk stürzte. Die Ausstellung soll bis April kommenden Jahres zu sehen sein.
Man kennt die großen Namen des Bauhaus, aber man kennt vor allem viele Frauen aus der Design- und Architekturepoche nicht. Otti Berger beispielsweise ist eine der wichtigsten Textilgestalterinnen des 20. Jahrhunderts, hat am Bauhaus studiert, sich 1932 in Berlin selbstständig gemacht, entwarf Vorhänge, Teppiche und auch andere Stoffe für beispielsweise Möbel. Und nun ist ein, ich würde sagen, Oeuvre über Otti Berger erstmals erschienen, ein Katalog, Otti Berger, Stoffe für die Architektur. Architektur der Moderne, und gleichzeitig eröffnet heute Abend eine Ausstellung, die ihre Arbeiten zeigt. Im Temporary Bauhaus Archiv in Berlin, und die Installation sowie Forschungsarbeit gemacht hat Judith Raum, Künstlerin und Kunstwissenschaftlerin, bei uns zu Gast im Kompressor. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich.
Otti Berger, ich sagte es gerade, kennen eventuell nicht viele. Ich habe es kurz versucht zu umreißen, aber vielleicht können Sie das noch ein bisschen mehr veranschaulichen. Wer war sie? Was hat ihr modernes Designleben auch vor allem im Kontext des Bauhaus ausgezeichnet?
Ja, Otti Berger war keine Deutsche. Sie kam aus Ungarn, also der österreich-ungarischen Monarchie, und war dann 1927 am Bauhaus Dessau angekommen, nachdem sie schon in Zagreb und Wien sich ausgebildet hatte in Kunstgewerbeschulen, und hat dann in der Weberei Textilgestaltung studiert. Ja, und hat sich dann recht schnell, nachdem sie auch noch mal ein paar Lehrtätigkeiten am Bauhaus übernommen hatte und in der Industrie Erfahrung gemacht hat, 1932 in Berlin selbstständig gemacht mit einem eigenen Atelier für Stoffe. Das ist schon mal eine Besonderheit, denn nicht alle ihrer Kolleginnen haben diesen Schritt überhaupt geschafft, also in die Selbstständigkeit zu gehen als junge Frau. Otti Berger auch noch als Ausländerin im Deutschen Reich, in der Weimarer Republik zu dem Zeitpunkt noch, hat diesen Schritt gewagt, ohne Partner, ohne Partnerin. Also manche ihrer Kolleginnen wie Gunter Stölzel haben sich selbstständig gemacht mit Partnern. Otti Berger alleine hat ein Atelier für Stoffe gegründet und hat dann ausschließlich für die industrielle Produktion entworfen. Also keine Unikate, keine Wandbehänge gestaltet oder Einzelstücke wie Teppiche gemacht, sondern Möbelstoffe, Bodenmaterialien, Wandstoffe, ganz besonders spannendes Thema, auf das wir noch kommen, und Vorhangstoffe für die industrielle Produktion entwickelt.
Sie hat ja europaweit AuftraggeberInnen gehabt. Ich habe mich gefragt, 1932, 33 ist ja der neuralgische Punkt. Ich habe mich auch gefragt, wie sie ihre Zeit überhaupt als, ja, nicht nur Künstlerin, sondern auch als Mensch im Nationalsozialismus erlebt hat und ob es ein Grund gewesen sein könnte, weshalb sie dann auch nicht die Aufmerksamkeit bekommen hat, die sie verdient hätte, da sie ja auch Jüdin war und ja letztendlich deportiert wurde.
Ja, in jedem Fall hat das Konsequenzen bis heute. Ne? Die Zerstörung der Nazis, die sie in ihrem Leben vollbracht haben durch die Ermordung in Auschwitz, aber auch schon vorher Berufsverbot. Ne? Dadurch, dass sie sich bei der Reichskammer der Bildenden Künste um Aufnahme beworben hatte als Kunsthandwerkerin und nicht aufgenommen wurde. Im Gegenteil, ist es dann das Arbeitsverbot ausgesprochen worden 1935. Also das war denkbar schwer. Trotzdem hat sie bis 37 versucht, deutsche Patente beim Reichspatentamt zu beantragen für ihre technischen Innovationen. Also das ist für mich immer noch unglaublich, dieses Durchhaltevermögen bei all diesen Erniedrigungen. Ich denke, die Unsichtbarkeit hängt eher mit der systematischen Vernachlässigung des textilen Mediums zusammen in der Geschichtsschreibung des Designs. Schon zu Lebzeiten Otti Bergers und auch in den letzten 50 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war das Medium einfach nicht beachtet zunächst. Es hat sich in den 80er, 90er Jahren dann geändert. Und in der Zeit, als es so wenig beachtet wurde, sind die ganzen Zeitzeugen gestorben. Das bedeutet, man konnte zu Interna aus der Werkstatt, zu persönlichen Erfahrungen auch niemanden befragen. Und so ist ganz viel Wissen verloren gegangen. Was mir wichtig ist, ist eben zu entschlüsseln, was haben ihre Stoffe wirklich für eine Bedeutung und was wollte sie mit ihrem Werk erreichen. Und sie war nicht so erfolgreich, wie wir uns das wünschen würden, retrospektiv, denn es war in dieser Zeit einfach nicht einfach, Aufträge zu bekommen. Und es war zumal nicht einfach für das Profil, für das sie sich entschieden hatte. Sie hatte sich entschieden, Prototypen zu entwickeln, die dann in industrielle Serienproduktion gehen sollen. Das haben andere Weberinnen gar nicht gemacht. Die haben zum Teil auch Auftragsarbeiten gemacht, 10 Meter Stoff für ein Sofa, für einen Privatkunden. Das war nicht ihr Fokus. Sie wollte technisch ausgefeilte Stoffe entwickeln, die dann seriell produziert werden. Wirklich mit dem Ziel, neues Bauen, also bauphysikalische Zwecke dort zu erfüllen, Schallschutzdämmung, Trittschalldämmung, Wärmeisolation oder für moderne Transportmittel wie Flugzeuge, Zeppeline und Züge.
Ist das das, was sozusagen auch die Frage schon beantwortet, was sie mit ihren Wandstoffen vorhatte, was da sozusagen die Idee hinter ist? Ich finde, das klingt auch wahnsinnig spannend, aber als erstes meine Assoziation war, ja, sieht entweder schön aus oder braucht man für ein Musikstudio.
Ganz genau. Also das war für mich jetzt auch ganz spannend. Deswegen habe ich die Ausstellung im Temporary Bauers Archiv jetzt auch wirklich diesem Kapitel Wandstoffe gewidmet. Ich hatte mich in anderen Installationen, die ich zu Otti Berger gemacht habe, ja schon mit Vorhangstoffen genauer beschäftigt. Aber die Wandstoffe, damit kennen wir uns kaum mehr aus. Ne? Es gibt noch vereinzelt Dekorateure. Ich habe auch mit einem hier in Berlin sprechen können. Die haben da natürlich noch Erfahrung, auch im historischen Kontext. Schlösser, die noch mit Seidenstoffen an den Wänden ausgekleidet sind. Aber so das, was in den 30er, 20er, 30ern noch üblich war, dass Wandstoffe im großen Stil an den Wänden angebracht werden und mal zu akustischen Zwecken, aber auch zu temperaturregulierenden Zwecken und einfach auch um die Atmosphäre in dem Innenraum zu verbessern, zu verschönern, lebenswerter zu machen, das sind wir nicht mehr gewöhnt. Und das war für mich wunderbar, diese Erfahrung jetzt auch, wir haben ja Stoffe nachgewebt, da kommen wir noch drauf, die Erfahrung zu machen, was Stoffe, also viele Meter Stoff im Raum, an der Wand, flach aufgebracht, bewirken können.
Ja, was kann es bewirken? Welche Ästhetik oder auch welche Sinnlichkeit steckt dahinter?
Ja, im Fall von den Stoffen von Otti Berger ist es eben so, dass sie einerseits viel nachgedacht hat über Hygiene, das war ein großes Thema in der Zeit, Abwaschbarkeit, Strapazierfähigkeit, also die Stoffe, die sie für die Wände von Passagierkabinen in Flugzeugen entwickelt hat, sind einfach sehr robust, halten Stoß und Reibung aus, können abgewaschen werden. Gleichzeitig arbeitet sie mit modernsten Materialien, sodass also dann Glanz, ein geheimnisvolles Changieren in den Stoffen ist, bei gleichzeitiger totaler Reduziertheit. Mhm. Also das ist sowieso ein Merkmal bei ihren Arbeiten. Niemals große Muster, große Formen, Elemente, Gestaltungselemente, die dich anspringen, sondern eher zurückgenommen, monochrom, aber hochdiffizil gestaltete, vibrierende Oberflächen.
Und Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie haben die Stoffe auch nachweben lassen. Wahrscheinlich ging es ein bisschen darum, über das Machen, sich näher ihren Stoffen zu nähern und zu verstehen, was sie da gemacht hat.
So ist es. Also für die Projekte zu Otti Berger, die ich jetzt auch in der Vergangenheit gemacht habe und jetzt auch aktuell, war es immer wichtig, Nachwebungen in Auftrag zu geben. Denn es ist schwer vorzustellen, aber die Stoffe, die Originale, sind oft kaum größer als ein Handteller oder eine Postkarte. so in diesen kleinen Größen liegen die in den Archiven. Und sich daraus zu vergegenwärtigen, wie hätten die im Raum gewirkt, aus so einem kleinen Stückchen, ist fast unmöglich. Deswegen diese Herausforderung zu sagen, wir weben die neu, um sie in voller Größe, ne, und auch in ihrer Aufmachung, also gespannt, also hat ja so ein fast wie ein Trommelfell gespannter Stoff, hat eine ganz andere Wirkung als ein Faltenwurf von einem Vorhang oder ein Möbelstoff, der eine Rundung dann zeigt. Also dass wir das wieder in Szene setzen können, dafür habe ich für das aktuelle Projekt mit Katja Stelz, einer großartigen Handweberin und Textilgestalterin, zusammengearbeitet, die in mühevollen Stunden die Stoffe eben im Museum analysiert hat. Die Stoffe jetzt in der Ausstellung, in der aktuellen im Bauhausarchiv, sind einmal aus Zürich, aus dem Museum für Gestaltung und einmal aus der Sammlung des Bauhausarchivs selbst. Und auf Basis dieser Analysen konnte sie dann, nachdem wir die Garne gefunden haben, die wir passend finden, auch eine große Herausforderung, diese Stoffe nachweben.
4 Jahre haben Sie an dem Projekt gearbeitet. Das Archiv von Berger, falls ich das überhaupt so sagen darf, war ja über die ganze Welt verstreut. Wie sind Sie da vorgegangen, um alles zusammenzutragen?
Ja, also erstmal mit Sponsorensuche, die Reisen überhaupt finanziert haben, die aufwendigen, denn die Stoffe von Otti Berger, die erhalten sind, liegen nicht nur in Deutschland, sondern in der Schweiz, in Schottland, in den USA, in Holland. Und wir haben dann eben die nötigen Gelder gefunden und dann war das ein aufwendiges Reisen im Team tatsächlich. Also ich hatte dann die Weberin Katja Stelz und die Fotografin Uta Neumann dabei und wir haben dann zusammen, Katja und ich, die Stoffe intensiv betrachtet, diskutiert, denn man muss sich vorstellen, nichts über diese Stoffe war wirklich klar. Es gibt da keine handschriftlichen Notizen von Otti Berger direkt an dem Muster geheftet, die sagen würden, das habe ich als Möbelstoff geplant oder hier wollte ich den und den Vorhangstoff oder den und den Effekt erzielen. Das mussten wir alles über die Berührung und das Arbeiten mit den Stoffen rekapitulieren und uns erschließen. Auch ihre Werkstattlogik. Warum ist ein Muster auf derselben Kette, also auf demselben Fadensystem entstanden wie ein anderes? Diese Zusammenhänge über die Archive und über die geografischen Distanzen hinweg haben wir versucht nachzuvollziehen. Und dann haben wir auf dieser Basis, Uta Neumann, die Fotografin, hat dann Fotografien angefertigt, die Stoffe, diese kleinen Muster, möglichst so zeigen, wie sie im Gebrauch im Innenraum gewirkt hätten. Also wir haben dann lange an den Stützstrukturen für diese Muster und an der Belichtung gearbeitet, um die jetzt im Katalog, in der Publikation so zu zeigen, so sinnlich und so, dass sie einem so ins Auge springen, dass man das Gefühl hat, man begegnet ihnen in einem Innenraum in Benutzung, nicht als Archivobjekt.
Heute eröffnet die Ausstellung über Textildesignerin Otti Berger Stoffe für die Architektur der Moderne. Eine Installation von Judith Raum hat auch das großartige Buch, den Katalog gemacht, Weaving for Modern Architecture, mit deutscher Übersetzung in einem Beiheft, erschienen im Hatje Kanz Verlag. Und zu sehen ist diese Ausstellung im Temporary Bauhaus Archiv in Berlin, geht bis zum 24. August. Ich sprach mit Judith Raum, Künstlerin und Kunstwissenschaftlerin, und danke Ihnen herzlichst für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Es war eine große Freude. Danke.
Tessa Enzler ist eine junge Strafverteidigerin, die sich aus der Arbeiterinnenklasse hochgearbeitet hat und Männer verteidigt, die wegen sexueller Übergriffe angeklagt sind, bis sie selbst vergewaltigt wird und wagt, in den Zeugenstand zu treten. Das ist grob die Geschichte von Prima Facie, ein Theaterstück von Susie Miller, läuft seit 2019, wird aktuell auch in Berlin, München und Baden-Baden gezeigt und nun ist vor kurzem der Roman zum Theaterstück erschienen. Sonja Hartl hat Susie Miller getroffen.
Die Schumannstraße in Berlin-Mitte. Die australische Autorin Susie Miller ist in der Stadt, um ihren Roman Prima Facie vorzustellen. Er basiert auf dem gleichnamigen Theaterstück, das derzeit im Deutschen Theater gespielt wird.
Oh, look at this theater. I have to take a photo. It's too beautiful.
Es ist ein eindrücklicher Monolog der Strafverteidigerin Tessa Enzler, die von einem Kollegen vergewaltigt wird und sich trotz der geringen Erfolgschancen entscheidet, die Tat anzuzeigen. Sie will das Rechtssystem auf den Prüfstand stellen, an das sie ihr Leben lang geglaubt hat.
Hallo, ich bin verabredet mit Vanessa des Marattes.
Mhm.
Durch den Bühneneingang des rechten Seitenflügels gehen wir in das klassizistische Gebäude. Hinter der Bühne vorbei, zwei Stockwerke hoch, bis in das Reinhardt-Zimmer.
Ja, actually, this is what we call the Reinhardt-Zimmer, the Reinhardt-Room.
Im Reinhardt-Zimmer sind Regale mit alten Büchern an den Wänden. In der Mitte steht ein Tisch. Susi Miller weiß, wer Max Reinhardt war. Seit vielen Jahren ist sie Theaterautorin, hat über 40 Stücke geschrieben. Viele beschäftigen sich mit gesellschaftspolitischen Themen. Angefangen hat sie in einem anderen Bereich.
Ich war kurz davor, meinen Doktor in Immunologie zu machen und wechselte stattdessen an die juristische Fakultät. Ich dachte, ich möchte wirklich etwas tun, das die Welt verändert. Und ich hatte das Gefühl, dass Jura genau das für mich sein würde.
Über 15 Jahre hat sie als Anwältin gearbeitet, in der Zeit aber auch einen Master in Theater und Film gemacht, weil sie sich schon immer für das Schreiben interessiert hat. Und für das Schreiben hat sie sich letztlich auch entschieden. Sie ist überzeugt, mit Kunst kann man die Gesellschaft verändern. Das ist der Antrieb ihres Tuns. Und mit dem Theaterstück Prima Facie hat sie das erreicht.
Eines Morgens bekam ich einen Anruf von einer der Richterinnen am Old Bailey. Und sie sagte, hören Sie, Sie kennen mich nicht. Ich habe gestern Ihr Stück gesehen. Ich bin die Richterin, die die Hinweise schreibt, die die anderen Richter den Geschworenen vorlesen müssen, bevor sie über den Fall beraten. Ich habe den Text geändert, der bei Verhandlungen wegen sexueller Übergriffe verlesen wird, und Worte aus ihrem Stück genommen, die im Grunde sagen, wenn sich jemand nicht chronologisch und konsistent erinnert, könnte es daran liegen, dass er traumatisiert ist und nicht daran, dass er lügt.
Nicht nur an dem berühmten Strafgerichtshof Londons hat sich etwas geändert. In Nordirland wird RichterInnen die Aufnahme eines Stücks gezeigt, bevor sie in Vergewaltigungsfällen entscheiden. PolizistInnen in Yorkshire haben sich das Stück angesehen. Eine Gruppe von AnwältInnen strebt eine Reform des Strafrechts an, genau wie es in dem Stück heißt.
Aber ganz ehrlich, ist das Gesetz nicht veränderbar? Durch uns definiert? Durch uns erschaffen? Im Lichte unserer Erfahrungen? Aller unserer Erfahrungen?
Aber es geht, Susi Miller, nicht nur um rechtliche Änderungen.
Die Gesellschaft muss überdenken, wie wir sexuelle Übergriffe und Frauen beschreiben, die sexuelle Übergriffe anzeigen. Wir sagen sehr schnell, dass sie einen Fehler gemacht haben oder dass sie lügen oder dass sie versuchen, sich an jemandem zu rächen. Das sind alles sehr schwache Gründe, warum jemand diese Prozedur durchmachen würde.
Das Sprechen über Sexualität und sexualisierte Gewalt müsse sich verändern. Susi Miller hofft, dass der Roman einen zusätzlichen Beitrag leisten wird.
Wenn die Leute zu Hause ein Buch lesen und es sie zum Weinen bringt, glaube ich, dass sie die Figur und die Umstände wirklich verstehen. Und ich denke, sobald man einmal gesehen hat, dass das System geschlechtsspezifisch ist und nicht funktioniert, kann man das nicht mehr vergessen. Man muss dann etwas tun, um es zu ändern.
So you have to do something about changing it.
Das Buch und auch die geplante Verfilmung können mehr Menschen auf andere Weise erreichen. In dem Theaterstück und dem Roman gibt es eine Statistik, die oft wiederholt wird.
Denn die Wahrheit ist, jede dritte Frau erfährt sexuelle Gewalt. Jede dritte Frau. Sehen Sie nach links. Sehen Sie nach rechts. Ja, einer von uns.
Viele Leute, die das Stück gesehen haben, haben hinterher darüber gesprochen, dass sie diese dritte Frau sind, ihnen das auch passiert ist. Und sie sagten, jetzt kann ich dieses Buch jemandem geben. Der kann dann lesen, was ich erfahren habe, aber nicht in Worte fassen kann. Und das ist eine gute Sache.
I thought that's a lovely thing as well.
Sagt Susi Miller. Prima Facie, der Roman, ist im Kjona Verlag erschienen, kostet 25 Euro. Das gleichnamige Theaterstück läuft an insgesamt 18 Theatern in Deutschland, Österreich und der Schweiz.